Deutschlandfunk Interview.
Mit Superlativen wurde nicht gespart, als sich im Juli die Staats- und Regierungschefs der EU auf den mehrjährigen Finanzrahmen und den Corona-Hilfsfonds einigten. 1,8 Billionen Euro ist das Gesamtpaket schwer, aber es kann nicht in Kraft treten, weil Polen und Ungarn es weiterhin blockieren. Sie stören sich an einer Klausel, wonach EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit gekürzt werden könnten. Ein Mechanismus, den aber auch nicht nur das EU-Parlament schon lange fordert. Bisher ist keine Annäherung erkennbar, während parallel diskutiert wird, das Corona-Hilfsprogramm notfalls ohne die beiden Staaten auf den Weg zu bringen. Die ungarische Position können wir jetzt mit Zoltán Kiseli vertiefen. Er ist Politikwissenschaftler an der János Kodolányi-Universität in Budapest und er arbeitet auch als Berater der Regierung von Viktor Orbán in Budapest. Guten Morgen, Herr Kiseli.
Ja, guten Morgen.
Ist Ungarn ein Rechtsstaat?
Ja, auf jeden Fall. Also die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn funktioniert. Die Gerichte arbeiten, die Staatsanwaltschaft arbeitet. Natürlich, die Rechtsstaatlichkeit ist nicht eindeutig in der EU definiert. Im zweiten Artikel des Lissabon-Vertrages sind Werte postuliert, die jeder teilt. Und diese Werte werden auch von Ungarn geteilt. Und es geht natürlich nicht um die Rechtsstaatlichkeit an sich, sondern es geht um einen sogenannten Rechtsstaatlichkeitsmechanismus. Die Frage also, wer beurteilt, was Rechtsstaatlichkeit ist und wer beurteilt, was Rechtsstaatlichkeit sich in dem Mitgliedstaat gestaltet.
Aber das ist ja klar geregelt. Die EU-Kommission soll ja dann, das ist ja jetzt der Vorstoß, die soll ja Strafen auf den Weg bringen. Die müssen auch erstmal politisch beschlossen werden und man kann sich dagegen ja auch zur Wehr setzen. Und wenn Ungarn sowieso, wie Sie sagen, ein Rechtsstaat ist, was hat es dann zu befürchten?
Nein, also sehen Sie, das ist die falsche Debatte. Also die Debatte ungarischer-polnischerseits geht nicht darum, ob Ungarn Rechtsstaat ist oder nicht. Es geht darum, worauf sich die Staats- und Regierungschefs im Juli geeinigt haben. Sie haben sich in ihrer Abschlusserklärung darauf geeinigt, die Auszahlung, die Verwendung der EU-Gelder stärker zu kontrollieren. Das Wort Rechtsstaatlichkeit oder Rechtsstaatlichkeitsmechanismus kommen in dieser Abschlusserklärung gar nicht vor. Und in Budapest und Warschau hat man die Angst, dass dieser Mechanismus, der schon im ersten, der hier geplant ist, dass der selektiv angewendet wird. Erlauben Sie mir kurz ein Beispiel. In der EU gibt es schon etliche Mechanismen zur Kontrolle des Haushalts, der sogenannten Maastricht-Kriterien. Es gab so den Stabilitäts- und Wachstumspakt und dieser wurde zuerst von Deutschland unter der Schröder-Regierung verletzt und da hat man das schon außer Kraft gesetzt. Die ungarische EU-Präsidentschaft 2011 hatte schärfere Haushaltsregeln durchgesetzt mit Unterstützung aller Mitgliedstaaten und diese wurden auch nicht durchgesetzt. Und als Jean-Claude Juncker gefragt wurde, warum er kein überhöhtes Defizitverfahren gegenüber Frankreich eröffnet, hat er die Hände geschüttelt und sagte, naja, Frankreich ist Frankreich, können wir dagegen kein Haushaltsverfahren einleiten. Und gegen welchen Staat hat man dieses überhöhte Defizitverfahren eingeleitet? Gegen die italienische Regierung, wo Matteo Salvini beteiligt war. Das war das erste Mal, als die scharfen Strafen angedroht wurden, die in diesem Regelwerk praktisch stehen, aber nie zuvor angewandt worden sind.
Aber Herr Kiseli,
wir haben die Angst, dass wie ein Mechanismus beschlossen wird, dass dann das selektiv politisch angewendet wird gegen Staaten, missliebige Staaten, die sich gegen die Brüsseler Politik stellen.
Das ist ja auch schon oft kritisiert worden, diese Ungleichbehandlung. Das wird auch immer wieder thematisiert beim Thema der Haushaltsführung. Aber was hat das jetzt mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit zu tun, der Frage, wie Gerichte funktionieren und ob es eine pluralistische Medienvielfalt, Medienlandschaft in einem Land beispielsweise gibt?
Also man kann über alles diskutieren. Aber wie gesagt, in der Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs steht nichts. Über Gerichte steht nichts über die Medienlandschaft. Im September hat die EU-Kommission den ersten Demokratiebericht vorgestellt und da sind 4 Bereiche untersucht worden in jedem Mitgliedstaat, zum Beispiel die Gerichte, die Medien, die Wissenschaft und die Korruption. Und da hat Ungarn auch die Kritik, dass das auch nicht objektiv aus unserer Sicht vorgenommen wurde, sondern dass da Nichtregierungsorganisationen beauftragt worden sind, die aber nur eine Lesart der Rechtsstaatlichkeit oder dieser Bereiche nehmen. Zum Beispiel in Ungarn oder in Polen wird gesagt, auch in der Verfassung geschrieben, dass eine Familie aus Mann, Frau und Kindern besteht. Und wenn diese Nichtregierungsorganisationen auch andere Arten des Zusammenlebens als eine Familie sehen oder das gleichrangig betrachten, dann widerspricht das zum Beispiel der ungarischen oder der polnischen Verfassung. Und das kann man nicht.
Herr Kiseli, keiner sagt doch in Brüssel und anderen Mitgliedstaaten, dass solche Gesetze in Ungarn beschlossen werden sollen.
Sagen Sie das nicht.
Also ja, wer sagt
von
das
der
denn?
Leyen als Kommissionspräsidentin will zum Beispiel einen LMBTQI-Beauftragten einsetzen bei der Kommission. Und zum Beispiel soll die Auszahlung von Fördergeldern an die Gewährung von Rechten für Gleichgeschlechtliche angebunden werden. Das ist nur ein Beispiel, das ist die Spitze des Eisberges. Aber da können Sie sehen, dass da Werte, die von der Mehrheit dieser Gesellschaften nicht geteilt werden, dass die einem übergestülpt werden. Also das sind diese Ängste, die hier bestehen. Und weil, wie gesagt, darüber steht gar nichts in diesen Verträgen, davon steht gar nichts in der Abschlusserklärung. Und das sieht man als eine Überdehnung des Begriffes und als eine Mehrheitsentscheidung. In der EU sollen Entscheidungen möglichst mit Konsens getroffen werden. Dieser Rechtsstaatsmechanismus wurde mit einer Mehrheitsentscheidung beschlossen und das ist auch Punkt der Kritik.
Aber Sie sagen jetzt, die Ängste, die Sie haben, die beziehen sich auf das Beispiel, was Sie genannt haben, aber es gibt ja handfeste Kritik an Ungarn. Ein Beispiel ist das Hochschulgesetz, das ja der EuGH als unabhängige Institution verhängt hat, beziehungsweise als EU-rechtswidrig eingestuft hat. Und das sind ja die Beispiele, auf die sich das bezieht. Warum haben Sie dann die Angst, dass das bei anderen Themen sozusagen dann selektiv angewandt werden sollte?
Wie gesagt, wir sprechen wieder über ein Thema, was in der Abschlusserklärung vom Juli überhaupt nicht erwähnt ist. Hochschule ist nicht Teil des EU-Beschlusses. Und die Beschlüsse des EuGH wurden von der ungarischen Regierung durchgesetzt. Das heißt, dort, wo kritisiert wurde, dort, wo Rechtsverstöße oder Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht praktisch beschlossen wurden, ist alles sofort geändert worden. Aber man kann das nicht über einen Kamm scheren. In Deutschland haben wir ein Verfassungsgericht, in Ungarn haben wir ein Verfassungsgericht, in anderen Mitgliedstaaten haben wir das nicht. In Ungarn ist die Staatsanwaltschaft dem Parlament unterstellt, in den Niederlanden der Regierung.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr Kiseli. Eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Wird Ungarn bei dem Nein, bei dem Veto bleiben? In 30 Sekunden haben wir noch Zeit.
Ja, wir bleiben bei dem Veto. Wir hoffen, dass mit der portugiesischen Präsidentschaft sich besser verhandeln als das mit der deutschen.
Also auch kein Kompromiss, den Ungarn eingehen wird?
Nein, wir haben Kompromissvorschläge, aber das Parlament und die anderen Staaten sind stur. Nicht nur Ungarn ist stur, andere Player. Es kommt auch ein Kompromiss an, nicht nächste Woche, sondern vielleicht im Januar.
Sagt der ungarische Politikwissenschaftler Zoltán Kiseli heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Danke für das Interview, Herr Kiseli.
Ich danke.